Arie der Applaus nicht endet, wenn dann Spotts wieder aufflammen, dann heißt das noch einmal das Ganze da capo. Live im Dreisatzstudio, August Everding hat sich mit einer der legendären Stimmen unseres Jahrhunderts verabredet. Da capo Hans Hopf.
Wie oft haben Sie das gehört? Und wie oft haben Sie es gesungen?
Sehr, sehr oft.
Der Sänger ist schwer.
Sehr schwer, ja, aber der Knabberzbusch, der wollte immer mich haben. Und ich war ja der italienische Tenor zu dieser Zeit, wissen Sie, der hohe Tenor.
Hohe Tenor. Ein paar Minuten dauert nur dieser Auftritt,
ja,
aber wie
genau.
Wichtig ist der?
Ja, sehr wichtig.
Meine Damen und Herren, wir wollen kein biografisches Lexikon aufblättern, aber eigentlich muss ich Ihnen doch sagen, wir sitzen hier vor einem Tenor, der hat 145 Mal den ganzen Ring gesungen, 300 Mal den Stolzing,
genau.
100 Mal Parsifal, Lohengrin, glaube ich, auch nicht weniger, oder?
Nicht recht viel weniger. Und dies alles an allen Theatern, großen Theatern der Welt.
Und wie viele Partien ungefähr kennen Sie überhaupt?
110, 120.
Mein Gott. Darf ich fragen, wie haben Sie die gelernt?
Die habe ich gelernt, als ich habe früher mal Geige gespielt. Und dann, als ich anfing, Gesang zu studieren, habe ich ein bisschen Klavier gelernt. Und meine Rollen habe ich eigentlich nachts im Bett gelernt, stumm.
Ach.
Ja.
Nicht am Klavier?
Nicht am Klavier, nein. Ich habe ein paar Korrepetitionsstunden genommen, ja. Auch im Theater. Dann habe ich nachts meine Familie, zum Beispiel meine Kinder konnten nichts nachträllern, weil ich daheim stundenlang aus den Partien gesungen habe.
Ja.
Nein, ich habe das nachts im Bett stumm gelernt. Da hat meine Familie gar nichts bemerkt und es war gar keine Belastung.
Ich habe gehört, der Bach hat sich nachts immer von seinen Söhnen vorspielen lassen auf dem Cembalo, sonst konnte der nicht einschlafen. Und wenn einer plötzlich aufgehört hat, hat er den gemahnt. Lieber Herr Kammersänger, stumm gelernt, aber das sind doch Partien. Wie viel haben Sie davon heute noch im Kopf?
Also die alten, die ich, sagen wir mal, vor 40 Jahren und länger her gesungen habe, die kenne ich alle noch sehr, sehr gut.
Mein Gott.
Vielleicht die in der Mitte, die mittleren, die wackeln ein bisschen.
Ja. Ja. Wie hat denn das Ganze begonnen? Wir dürfen doch etwas fragen. Ich glaube, 1916 in Nürnberg.
1916 in Nürnberg, mitten im Weltkrieg, bin ich geboren. Nicht wahr? Ich hatte eine sehr junge Mutter. Meine Mutter hatte schon mit 19 Jahren einen Sohn, das war mein Bruder. Und dann hat sie noch zwei, drei Kinder gehabt, wir waren zu viert zusammen. Ich ging in Nürnberg in die Schule, nicht wahr, drei, vier Jahre in die Volksschule. Dann habe ich einen Freiplatz gekriegt fürs Gymnasium. Ich sollte eigentlich, unser Religionslehrer wollte, dass ich Pfarrer werde.
Ja.
Aber das hat sich dann später alles ganz anders entwickelt. Und nach 6 Jahren bin ich wieder ausgeschieden aus der Schule und bin dann in einen anderen Beruf gegangen. Und zwar wurde ich dann Kaufmann.
Kaufmann.
Ich habe eine dreijährige Handelsschule noch gemacht. Ne? Und dann war die Schulgeschichte zu Ende.
Ja, aber schon mit 20 Jahren ans Theater.
Ja, mit 20 Jahren ans Theater.
Was gibt's heute gar nicht mehr, das Landestheater, oder?
Nein, die Bayerische Landesbühne war das.
Landesbühne war das.
Landesbühne, ja, ja. Das ging im Übrigen von der Staatsoper aus.
Ja,
nicht? Da war der Tutein, das war der oberste musikalische Chef. Und der Herr Grolling. Der war
ja, ja.
Schauspiel.
Zuständig. Und wie oft haben Sie da gesungen im Monat?
Da habe ich die erste Oper gesungen, das war Madame Butterfly.
Ja.
Und da waren drei Tenöre engagiert. Also ich als erster, dann noch ein gewisser Dr. Staudinger und noch einer, ein Bankangestellter.
Heute haben die Theater meistens gar keine drei Tenöre mehr.
Nein, nein, die hatten die jedenfalls an der Landesbühne.
Ja.
Aber die beiden haben leider die Partie nicht durchgehalten.
Ja.
Da musste ich alles übernehmen. Dann habe ich in einem Monat 28 Mal den linken oder pinkerten, wie man auf Italienisch sagt,
ja,
gesungen. Und dafür habe ich pro Vorstellung 20 Mark gekriegt.
Was ist das heute? Ich meine, was wir heute bezahlen müssen, weiß ich, aber
ja, ja.
Wie viel wäre das heute? Ungefähr 20 Mark.
Kann man vielleicht 100
Mark, ja. Und dann kam Augsburg.
Dann kam Augsburg.
Sehr viel lyrisches Fach gesungen.
Ich bin als lyrischer Tenor verkauft worden.
Das heißt Mozart?
Mozart, Lortzing, die leichten Italiener.
Ja.
Und das waren meine ersten Partien und die habe ich gesungen, kann man sagen, 30 Jahre lang.
Ja.
Ja. Über 20 Jahre das italienische Fach, also von Traviata, Rigoletto, Troubadour bis Otello, ne, die dramatischen Partien. Immer und immer und immer und immer wieder gesungen. Und auch noch, als ich schon einen Stolzing sang und einen Lohengrin, habe ich immer noch zwischenrein, in München auch und in Wien, und woanders habe ich den Tamino gesungen.
Und das erzählen Sie jetzt nicht nur biografisch, sondern Sie erzählen das auch als eine Mahnung.
Ja, ich erzähle das als eine Mahnung, dass ich wirklich die heutigen jungen oder jüngeren Sänger, so wie man sie nennen will, damit die sehen, dass man einfach eine Basis haben muss. Ich muss als Lehrling anfangen. Ich weiß ganz genau, als ich in Augsburg war und überall, ich war halt überall der Anfänger,
ja,
nicht, der sich irgendwie ein bisschen tölpelhaft angestellt hat. Der Regisseur hat mich zurechtgeschoben und so weiter und so fort. Der Kapellmeister hat irgendetwas zu meckern gehabt. Aber ich war ein harter Bursche im Nehmen und das war für mich also gar kein Problem.
Dann kam Dresden, noch im Krieg, nicht? 42? Dresden.
Nein, dann wurde ich Soldat.
Ja.
Ich war ja während dem ganzen Krieg eingezogen. Dann kam ich nach Oslo ans Deutsche Theater.
Und da hatten Sie einen Lehrer.
Als Soldat,
als Soldat. Wer war das noch?
Da hatte ich meinen, der Rangwald Bjern.
Bjern.
Das war der Lehrer von Jussi Björling und von der Kirsten Flakstadt.
Ja.
Und dort habe ich eigentlich erst mal richtig singen gelernt. Vorher hatte ich bei Paul Bender,
studiert.
Ja, und der hatte mich jedenfalls so weit gebracht, dass ich ins Engagement gehen konnte.
Ja.
Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin nicht fertig. Es fehlt was. Das Piano, das Mezzo Voce, die Stimme sitzt einfach zu fest.
Und was hat der Ihnen in Oslo beigebracht?
Und der in Oslo, der hat einfach die Stimme aufgelockert. Erstmal habe ich eine richtige Atemtechnik gelernt, was das Wesentliche ist. Wenn ich heute einen Kollegen oder früher auch Kollegen auch gesagt, wie atmest denn du? Da haben die alle gesagt, ne, ich schnauf halt, ne, und so weiter und so. Ja, sorry, da hast du kein System,
ja,
wie du atmest und wie führst du deine Stimme und wo denkst du deine Töne hin? Nicht wahr? Das waren die drei wesentlichen Punkte bei diesem Mann. Atem, Mund, schönen ovalen Mund, nicht alle die, Sie werden sehen, Sängerinnen, hauptsächlich bei Sängerinnen sieht man das, solange sie einen ovalen Mund haben, sind die Töne schön rund. Und wenn es dann zum B, H geht, dann werden sie flach und dann schreien sie wie die Jochgeier.
Sie haben mal gesagt, Technik ist alles beim Singen. Mit der Naturstimme geht es nur ein paar Jahre lang.
Ja, ganz genau. Technik ist alles. Wenn einer ein Lehrling ist und nicht richtig lernt, kann er niemals ein Geselle werden und schon lange kein Meister.
Das wann wurden Sie Meister? Dann kam München, wann kam München? Nein, erst kam München.
Nein, dann kam Dresden.
Dresden, ja.
Dresden, meine Staatsoper.
Oper.
Dann, ja. Und Berliner
Berlin,
Staatsoper.
Berlin, stimmt, Staatsoper.
Berliner Staatsoper, Berlin. Und dann erst nach der Währungsreform und nach dem Krieg kam München.
Und einer der ersten, der in Bayreuth war.
Und 51. Ja, ich habe Bayreuth eröffnet.
41.
Also Bayreuth wurde mit der 9. eröffnet unter Richard Wagner. Ich habe die 9. gesungen mit Furtwängler und habe dann mit Karajan den Walter von Stolzing gesungen. Und wesentlich ein Jahr vorher vor internationalem Publikum als einziger Solist von dem ganzen Ensemble mit Karajan habe ich die Gralserzählung gesungen. Er hat ein Konzert da gegeben.
Und sehr früh an der Metropolitan Oper, wenn
ja,
ich mich
erinnere. Ja, und im selben Jahr bin ich schon an die Met gekommen.
Ja.
Ja. Und da war mein Debüt. Der Walter von Stolzing und ich war für den Lohengrin engagiert und für den Parsifal. Diese drei großen Rollen.
Von den riesigen Rollen, von den 120, die Sie sagten, was sind denn so die zentralen Rollen? Siegfried?
Ja, die zentralen Rollen sind folgende. Im italienischen Fach war es Baiazzo, Aida, Otello.
Ja.
Nicht nur. Dann habe ich sehr lange den Rigoletto-Herzog gesungen und den Manrico natürlich auch. Und Sie wissen, Manrico. Nur ja. Stritte in C-Dur und Da Capo natürlich immer wieder.
Das wollte ich Sie gerade fragen. Unsere Sendung heißt Da Capo. Haben Sie einen Da Capo gehabt?
Ja, ja, oft, sehr oft. Die haben so lange gebrüllt und geschrien, bis sie einfach noch mal ran mussten.
Nach der Stretta, die noch mal.
Ja, die noch mal, genau.
Ich habe in Verona einmal erlebt, da war auch ein Tenor, das war aber Rigoletto. Dann hat er die gesungen, fabelhaft, und haben gerufen, Bis, Bis. Dann hat er das nochmal gesungen und da ist er stecken, blieb der Ton stecken, haben sie ihn ausgebuht.
Ja, ja, ja. Das ist natürlich ein bisschen gemein.
Ich habe morgen Premiere vom Rigoletto und zittere schon.
Ja, ich habe wahnsinnig, also den Herzog habe ich wahnsinnig gerne gesungen. Wirklich, es war eine Lieblingspartie von mir. Ist eine sehr schwere Rolle, der Rigoletto Herzog.
Ja.
Ist wirklich sehr schwer. Es muss eine ganz sichere Höhe haben.
Herr Hopf, darf ich fragen, Ihr Verhältnis zur Partitur? Sie haben gesagt, Sie haben nachts gelernt, Sie haben das memoriert.
Ja,
wie ist die Beziehung? Wie ist das? Die Partitur, ist das für Sie bindend oder ist die eigene Phrasierung, die eigene Interpretation?
Nein, die Phrasierung und die Bewegung in der Stimme, das ist später. Das Wesentliche für mich war, wenn ich gelernt habe, die Partitur, solange ich die Noten nicht im Hirn hatte, die liefen bei mir ganz genau ab.
Ja.
Alle Noten, ist gleich welche Partie ich sang. Das ist so, als ob die Partitur in meinem Hirn geschrieben gewesen wäre. Und solange ich das nicht hatte, konnte ich eine Partie nicht richtig. Aber ich habe mich dann auch sehr selten geirrt.
Und haben Sie schon beim Studium der Rolle an eine Interpretation gedacht, wie die Figur aussehen soll?
Oh ja, oh ja. Wissen Sie, weil ich immer schon, eben, das war mein Lehrer in Oslo, immer, wissen Sie, diese Legato-Bewegung, immer das Legato, immer das Legato. Nie ein Portamento, nichts ziehen, aber immer die Verbindung von einem Ton mit der Luftsäule in den anderen hineingehen und dadurch immer den Profit der Resonanz zu haben.
Und vom Kehlkopf weg auf die Obertöne?
Vom Kehlkopf vollkommen weg. Kehlkopf nur als Instrument, nicht wahr? Und in den Oberklängen. Mit der gespannten Luftsäule von Zwerchfell und Rippenfell aus. Nicht so wie ein Bauchfell, wissen Sie, das ist wie etwas anders. Da geht man es aufs WC dann.
Darf ich was fragen, 1916, und darum darf ich es fragen, wenn Sie sich hätten einsingen können heute, würden Sie denn jetzt noch...
Ja, natürlich, wenn ich gewusst hätte, dass ich was singen soll. Ich hätte sehr gerne was gesungen.
Bei der nächsten
wahnsinnig gerne, ja. Wahnsinnig gerne. Denn ich fühle mich eben durch diese Technik, dass Sie wirklich nur auf der Luftsäule singen und nie den Kehlkopf strapazieren, singen Sie, bis Sie sterben.
Ihr Verhältnis zur Interpretation, Sie haben selbst schon interpretiert, während Sie lernten. Und dann absolut. Über das Verhältnis zum Regisseur reden wir später darüber. Ja, ja, ich möchte eigentlich jetzt gerne was hören. Und zwar haben wir, die Regie wird mir jetzt helfen, wir haben den Bajazzo.
Ja,
den,
ja.
Und den haben Sie, glaube ich, 1962 im Fernsehen gemacht. Ja, können wir den einmal einspielen? Denn da geht es auch um Interpretation und um Musik.
Ja.
Ah.
Man hat bezahlt, ja, wie lachen wir sein Geld.
Jetzt, danach mache ich die Bilder.
Ist das Wurst und Rabs und Kolumbine, kreit man bei Jazzo, erkennt den Lauf der Welt. Gekniegtes Hoffen, man tut es unerhält.
Da gibt's Zufälle. Eben kam ich ins Studio herein und unser erster Kameramann sagte, mach die Einspielung von Bajazzo, den habe ich damals als Kameramann geschossen. Der ist heute hier und macht unsere Sendung. Und er hat auch Bilder, hat er mir gezeigt. Kann man die mal einspielen? Ich möchte ganz gerne sehen aus dem Studio. Schauen Sie mal, Herr Haupt.
Ja, wunderbar.
Ist doch schön.
Ja, das ist ein tolles Bild.
Die Maske?
Wirklich, die Maske ist wirklich super.
Und dann, glaube ich, gibt's auch noch ein Bild aus dem Studio, wie man im Studio selbst, gucken Sie mal, da kommt es jetzt. Nein, kommt noch nicht. Da ist es.
Ja.
Da sitzt der Herr Nohl hinter der Kamera.
Ja.
Und das ist der Vorhang. Das war in Baden-Baden, nicht? Oder?
In Baden-Baden.
Baden-Baden war das. Und dann, glaube ich, noch ein Bild mit Kollegen zusammen. Ich glaube, der Marcel Cordes, oder wer war
das? Cordes war das.
Cordes? Ich weiß nicht, wir sehen es jetzt gleich im Bild.
Drei?
Ja, da voll.
Und die Musseli? Das ist die Musseli aus Hamburg.
Ja. Dankeschön. Herr Hopf, Ihre...
Und den Silvio, den hat er Prei gesungen.
Hat er Prei gesungen, ja. Ihr Verhältnis zum Komponisten. Ich meine nicht nur, was er geschrieben hat und was er Ihnen auferlegt zu singen, sondern überhaupt. Welche, haben Sie auch zeitgenössische Komponisten gesungen?
Wenig.
Wenig?
Sehr wenig.
Aber ich habe einen gesehen, den Bürgermeister.
Ja, ja.
Den Bürgermeister aus dem Dürrenmatt-Stück. Jawohl,
ja.
Da haben wir...
Und Peer Gynt habe ich auch gemacht.
Peer Gynt haben Sie auch gemacht.
Habe ich auch gemacht. Jawohl. Eck und so weiter.
Ja. Aber zeitgenössisch, war das eine Reservatio Mentalis bei Ihnen,
nein,
oder?
Nein, gar nicht. Wissen Sie, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe keine Zeit gehabt.
Ja.
Ich habe immer 4, 5 Partien in der Arbeit gehabt, die ich lernen musste. Weil es war ja nicht nur, dass ich in München engagiert war, ich war ja auch in Wien engagiert. Ja. Und habe sogar 25 Jahre einen Gastspielvertrag gehabt unter Gründgens, der mich nach Düsseldorf hingeholt hat. Und dann, wenn es in die Welt hinausging, übrigens den Bajazzo, da habe ich immer schon als junger Kerl mit 25, 24 Jahren den Torito in Caballeria Rusticana
auch
mitgesungen.
Schön. Ja. Und ihr ist es sehr schwierig, mit Ihnen zu arbeiten, glaube ich. Nein, nicht schwierig, ist falsch. Es ist gefährlich, mit Ihnen zu arbeiten. Wissen Sie warum? Die Dirigenten sind reihenweise weggestorben, wenn die mit Ihnen gearbeitet hatten.
Ja, das ist leider. Drei oder vier, fünf sind da gestorben.
Sind gestorben.
Aber ich glaube nicht, dass das an mir lag.
Furtwängler war es, Fritschei.
Kleiber
nach Aufnahme in London.
Nein, und da habe ich ja mit ihm in Köln habe ich aufgenommen Fidelio und Freischütz. Und der fuhr oder flog zurück nach Zürich und geht in die Badewanne und da ist er gestorben.
Clemens Krauss auch, nicht?
Clemens Krauss auch, ja, da war ich in London. In London habe ich mit dem Meistersinger gemacht. Ja.
Aber ein paar haben überlebt.
Ein paar haben überlebt.
Karajan.
Gott sei Dank. Karajan. Scholti. Kempe.
Savalisch,
Knabbertsbusch und das waren alles vitalere Burschen.
Nein, ich habe mir das überlegt, als ich die Sendung anfing mit Ihnen, ob das nicht gefährlich ist. Wie ist Ihr Verhältnis zum Dirigenten?
Mein Verhältnis war immer sehr gut zum Dirigenten, weil die mit mir gar nichts zu tun hatten. Ich habe meine Partien so gut gelernt, es wurde nichts diskutiert, nichts gesagt. Vielleicht mal eine Phrasierung, dass ich gesagt habe, passen Sie auf, Hopf, machen Sie da mal einen schöneren Bogen oder nehmen Sie das ein bisschen schneller oder langsamer. Aber genauso gut konnte ich, und ich muss sagen, ich habe mit den berühmtesten Dirigenten der Welt mein ganzes Leben lang gearbeitet. Wenn ich einen Wunsch hatte und bin vorgegangen, habe ich gesagt, bitte Maestro, sind Sie doch so lieb und machen Sie das ein bisschen langsamer, dann war das in Ordnung, hat er gesagt, selbstverständlich.
Und Sie haben es leichter mit den ganz großen Dirigenten gehabt, als wie mit den mittleren.
Ja, warum? Viel leichter.
Warum?
Wissen Sie? Ja, weil da gab es immer ein bisschen, da stimmte vieles nicht. Im Tempo, in der Dynamik, in allem, da stimmte vieles nicht.
Und
da
stimmte war so ich ein nicht, bisschen,
wie ich es meinte. Da war, auf dem Gebiet war ich ein bisschen nissig. Da muss ich Ihnen eine nette Story erzählen. Ich will es sehr schnell machen. Ich habe den Ring gemacht an der Metropolitan und da kommt eine Stelle, Sie kennen sie ganz genau auch, nicht wahr, wo der Siegfried im ersten Akt singt, aus dem Wald fort in die Welt ziehen, nimmer kehre ich zurück, wie ich froh bin, dass ich frei war, nicht mehr bindet und zwingt. Mein Vater bist du nicht, in der Ferne bin ich heim, mein Herd ist nicht dein Haus, meine Decke nicht dein Dach, wie der Fisch froh in der Flut schwingt, wie der Fink frei sich davon, fliege ich von ihr, flute davon, wie der Wind über den Wald, wie ich dahin, dich mime, nie wieder zu sehen. Und diese Stelle mit der Nilsson habe ich, das war meine meistbesungene Wagner-Partnerin, haben wir das gemacht. Und das hat mir der Leinsdorf einfach immer zu schnell gemacht. Da bin ich vorgegangen, habe gesagt, bitte Meister, sind Sie doch so lieb und machen Sie es ein bisschen langsam. Sagt er, ja, auf, das machen wir schon. Und jedes Mal, in jeder Probe, und es kommt die Generalprobe heran, ich will das ganz kurz machen, kommt die Generalprobe heran, der Herr Bing ist groß, steif, nicht wahr, im Zuschauerraum, umeinander gelaufen, weil der lief immer nur dort rum im Zuschauerraum, wenn eine Generalprobe, und es war ausverkauft. Und jetzt kommt diese Stelle. Aus dem Wald fort in die Welt ziehen, immer kehre ich zurück, wie ich froh bin, dass ich frei war, nichts behindert. Ich konnte überhaupt nicht, der hat das so schnell gemacht. Dann bin ich habe ich aufgehört zu singen. Das ist das erste Mal in der Metropolitan passiert, dass ein Tenor aufhört, hebt die Hände, geht vor, unterbricht das Orchester bzw. den Maestro Und da habe ich zu dem gesagt, sage ich, hören Sie mal, Herr Leinsdorf, Sie haben mir doch versprochen, dass Sie diese Stelle ein bisschen langsamer nehmen, dass die Menschen mich auch verstehen können, was ich sage, nicht, dass ich bloß irgendwie etwas herunterschnurre. Und da war ich richtig wütend, nicht wahr? Und da habe ich gesagt, wissen Sie, das ist ein Takt, den der Herr Knappertsbusch in einem ganz ruhigen Tempo in München nimmt.
Das hat er besonders gern gehört.
Ja, ja, das hat er besonders gern
gehört. Und was hat er als nächstes mit Ihnen?
Ganz ruhig. Als nächstes hat er mich nie mehr engagiert.
Ja, das ist Theaterleben. Ja. Scholti erwähnten Sie. Scholti hat Sie einmal ganz früh zu einem Tannhäuser eingeladen. Und dann hat Ihre Frau gesagt, wenn das stimmt, ich habe das nur gehört, wenn du da jetzt schon Tannhäuser machst, lasse ich mich scheiden. Stimmt das?
Ja, das stimmt ganz genau.
War Ihre Frau auch so klug wie Sie?
Ja, nein. Wissen Sie, wer das auch war? Das war der Karajan, der hat mich an die Scala eingeladen. Ja. Habe ich gesagt, ja, wenn Sie mir La Bohème geben oder Troubadour dazu, dann singe ich ihn. Ja. Sonst singe ich ihn nicht. Na, und der Scholti wollte es ja auch haben damals. Ja. Habe ich gesagt, nein, ich bin noch nicht so weit, ich fühle mich nicht Tannhäuser. Und ich kannte das, denke ich, Mensch, diese Anstrengung, das schaffst du einfach gar nicht.
Und Sie waren schon 40, war das schon? Sie waren 40, als Sie die Heldenrollen als Zahn.
Ja, ich war 40, als ich die Heldenrollen anfing. Ich war schon 50, als ich erst den Tristan sang. Mein Gott. Und ich habe immer eine tiefe, eine baritonale Stimme, das hören Sie jetzt auch in meiner Sprechstimme.
Ja.
Ich habe zum Beispiel erst nach dem Tristan den Siegmund gesungen. Im Nationaltheater mit Professor Rudolf Hartmann in der Neueinstudierung im neuen aufgebauten Theater. Also ich habe mir wahnsinnig viel Zeit gelassen. Ne? Weil ich mir gesagt habe, ich bin ein hoher Tenor, ich komme aus dem italienischen Bach. Was soll ich denn alle diese tiefen Partien singen?
Ja. Ihr Verhältnis zum Regisseur, darf ich das als etwas gebrochen bezeichnen oder ist das falsch?
Nein, absolut nicht. Wissen Sie, es war so bei mir. Wenn ich von einem Regisseur nichts bekam, wissen Sie, wenn der nur gesagt hat, doch, treten Sie auf von rechts und dann gehen Sie an den Tisch, setzen Sie sich hin und dann kratzen Sie sich hier mal an der Backe oder so und dann trinken Sie von dem Glas. Das war mir nicht genug. Nein, ich wollte was aus der Partie, aus der Rolle heraus. Da wollte ich etwas wissen. Und da hatte ich einen Regisseur und das war der Dr. Georg Hartmann.
Ja.
Der hat mir alles vorgespielt. Das war eine wunderbare Arbeit. Der hat mich zwar manchmal angeschrien und so weiter und so, das habe ich alles akzeptiert. Und dann hatte ich große Meister. Ich hatte auch den Herrn.
Und Sie hatten Gründgens als Regisseur.
Gründgens als Regisseur.
Und der hat Ihnen geholfen.
Und der hat mir geholfen.
Ja.
Mit dem habe ich AIDA gemacht. Nicht wahr? Und da wollte ich im eigenen Haar, habe ich den gespielt, weil ich den auch zur Eröffnung der Wiener Staatsoper gesungen habe. Und der wollte mit aller Gewalt, dass ich eine Perücke aufsetze. Und die habe ich nicht aufgesetzt. Er hat sich an meine Frau gewendet. Ich habe gesagt, ich spüre das mit einem Tituskopf. Spiele ich das? Also ich habe sie jedenfalls nicht auf. Und er war mir nicht böse. Ich habe noch Freischütz mit ihm gemacht. Und da ging es um einen Dialog. So, ich bin Franke, ich bin Nürnberger, ich spreche doch wahrscheinlich ein bisschen Dialekt. Ist das nicht schrecklich? Soll ich mehr nach der Schrift sprechen? Sagt aber nein, Hopf, im Gegenteil, das macht das alles viel lebendiger und viel netter. Reden Sie nur so, wie Sie das denken.
Ich habe
noch den Ding in Bochum, wie hieß er, der berühmte?
Schaller.
Schaller, mit Schaller habe ich auch gearbeitet.
Ja.
Mit dem habe ich Carmen gemacht. Ne? Das war auch eine wunderbare Arbeit. Und das waren für mich so vom großen Wert, dass ich diese berühmten Kapellmeister und diese berühmten Regisseure hatte. Und die haben mir die Basis für meine Weltkarriere geschaffen.
Aber der Rennert kam doch immer mit einem festen Konzept. Und da war
ja,
doch
der Rennert, das war ein bisschen ein, wie will ich Ihnen sagen, das war einer, wenn du dann nicht gleich an Viertelmeter nicht da gestanden warst, wo er wollte, dann war der böse.
Ah, na, ja.
Dann war der böse. Das hat mir nicht gepasst. Mit dem habe ich mich auch nicht so gut verstanden.
Und Sie haben auch nicht so gern, wenn man zu viel redet über die Regie, nicht? Wenn man so die ganze Zeit drüber redet.
Aber nur, wenn einer Ideen hat. Wissen Sie, wenn er sagt, passen Sie mal auf, ich mache Ihnen das mal vor, wie Sie das spielen sollen. Dann hat er mich getroffen. Dann hätte ich mit dem bis nachts um 12 Uhr gearbeitet.
Ja.
Na, aber sonst nicht. Und dadurch auch die mittleren Kapellmeister und die kleinen Regisseure. Die haben mich auch, meistens habe ich mit denen gar nichts gemacht.
Nein.
Nein.
Interessant ist, dass Sie mit Wolfgang Wagner viel besser ausgekommen sind als mit Wieland.
Ja.
Gibt es da einen Grund?
Ja, wissen Sie, das war damals ja auch eine Clique. Das war die Wieland-Clique und war die Wolfgang-Clique. Nicht wahr? Und da waren große Rivalitäten waren da. Na, und später, als der Windgassen nicht mehr so in Form war und als es dem Wieland nicht so gut ging, habe ich bei ihm seinen Tannhäuser gemacht, 2 Jahre lang.
Ja.
Ja, und da war er so begeistert, dass er zu mir gesagt hat, und auch noch, als wir ihn besucht haben, als er krank war, sagte, Hopf, Sie singen in Zukunft, können Sie in Bayreuth alles singen, was sie wollen.
Was war das Besondere? Was ist das Besondere an Bayreuth?
Also das Besondere an Bayreuth ist natürlich der Name und dann Wagner, natürlich. Und ich würde sagen, in dieser Zeit, als ich in Bayreuth sang, 10 Jahre lang, ne, da waren auch wirklich interessante Inszenierungen und wirklich was wirklich Besonderes. Also ich war von verschiedenen, zum Beispiel von dem Lohengrin, von Wieland Wagner, war ich derartig beeindruckt. Das war also wirklich eine große Sache. Genauso von seinem Tannhäuser.
Ja.
Ne, und der hat mit mir richtig gearbeitet. Wissen Sie, wir haben geschwitzt. Ich lag am Boden und kniete und habe gestöhnt und gesungen wie ein Wahnsinniger. Und das ist das, was mir eben an den anderen Regisseuren gefehlt hat.
Also man kann von einem Tenor auch was verlangen. Der kann
ja
auch.
Ja, den Mann, aber nicht, dass ich am Bauch reinkrapple oder solche Zicken, die manche schon machen, wissen Sie.
Ja, ne? Ja.
Oder vielleicht noch ein Salto schlage.
Ja. Nein, solche Rollen haben Sie auch nicht gespielt.
Doch. Ich bin zum Beispiel in Boris Godunow, das hat dem Herrn Rennert auch sehr gut gefallen, war ich der einzige Tenor. Als er verhaftet werden sollte, ja, bin ich durchs Fenster mit einem Hechtsprung hinaus.
Toll, ja.
Ne? Ja. Und solche Sachen habe ich schon ganz gerne gemacht, weil ich war früher mal ein toller Sportler als junger Kerl. Ja, ich war ein
von
toller
Augsburg.
100 Meter bin ich ja mit 16 Jahren in 11,5 gelaufen. Das war damals weiblicher Weltrekord. Ich war ein toller Weitspringer, nicht wahr? Und habe vor allem wahnsinnig Kugelstoßen und so. Das war meine.
Und gegen eine Fußballmannschaft der Bayerischen Staatsoper haben Sie von Augsburg aus zusammengepackelt.
Die haben wir
9:1 haben Sie gewonnen.
9:1, ja. Woher wissen Sie
ja,
denn das?
Ich habe mich vorbereitet aufs Gespräch mit Ihnen. Ja.
Und ich will nicht aufschneiden, aber die meisten Tore habe ich geschossen.
Auch das gehört zu Da Capo, aber ich möchte gerne wissen, Ihr Verhältnis zum Kollegen. Denn wenn ich so lese und höre, mit wem Sie alles zusammen gesungen haben, ein paar sollten wir Revue passieren lassen. Dran denken, Sie haben schon die Nielsen erwähnt. Ja. Die Cebotari haben Sie doch
mit. Cebotari, ja, das war eine sehr liebe Kollegin.
Schlussnuss.
Als ganze Schlussnuss. Mit Schlussnuss habe ich Rigoletto und Traviata noch gemacht. Mit Fassbender dasselbe. Ja. Nicht nur mit der Anna Berger. Nicht, das waren ja alles sowas von lieben Kollegen.
Gottlob,
das
Frick, Böhme, Rüsanek,
alles das, ja, jawohl. Und so. Und
mit der Mödel?
Mit der Mödel auch. Ja, mit der habe ich sogar eine tolle Aufnahme über für Boris Godunow, eine ganze Aufnahme der Bayerischen Rundfunk gemacht auf Platte. Ein sehr schön.
Darf ich etwas Privates fragen? Ich habe irgendwo mal gelesen, dass Sie plötzlich von einer existenzgefährdenden Krankheit krank waren dazwischen. War das etwas sehr ernst?
Ich habe einen Herzinfarkt gehabt.
Sie haben einen Herzinfarkt gehabt?
2 sogar.
Und wie alt waren Sie da?
Da war ich 50.
Ja. Und wie lange hat das gedauert, bis Sie sich wieder...
Ich habe ein Jahr ausgesetzt. Und dann bin ich gleich wieder in die Welt hinausgegangen. Und 5 Jahre später habe ich den nächsten gehabt. Und ich habe mich aber nicht kleinkriegen lassen. Wissen Sie, ich lasse mich auch heute noch nicht kleinkriegen. Denn das hängt mir ja immer noch ein bisschen nach. Und ich lebe mein Leben genauso, als wäre ich kerngesund.
Ja.
Und dadurch bin ich wieder auf die Bühne gekommen. Und nach dem ersten Herzinfarkt habe ich noch weit über 10 Jahre in der ganzen Welt und mehr Wagner gesungen als zuvor.
Aufregend.
Und ich habe immer Tabletten, habe mir überall so Täschchen machen lassen. Ne, und da hatte ich so Isoket, das erweitert die Gefäße. Und wenn ich eins genommen habe, und da saßen oft Leute in der Nähe von meiner Frau und gesagt, du, jetzt nimm dir schon wieder eine Tablette, der dopt sich.
Ach Gott.
Ja.
Nein, apropos Dopen oder Doppen, was auch immer. Mhm. Heute nennen sich ja schon Kollegen, Heldentenöre, wenn sie den Erik singen oder, oder Lohengrin.
Ja.
Das entspricht nicht Ihrem Fachverständnis.
Nein, überhaupt nicht. Ich muss Ihnen sagen, dass es auf diesem Gebiet werden wirklich große Fehler gemacht. Wenn zum Beispiel heute ein junger Tenor, was heißt junger Tenor? Junge Tenöre gibt es heute gar nicht. So, wir sind junge Tenöre, das sind 45 oder 50 Jahre alt. Bei uns war ein junger Tenor, na gut, wenn er 20, 2, 3, 4, 25 Jahre alt war, dann war er ein junger Tenor. Aber wenn heute ein junger Tenor, sagen wir mal ein lyrischer Tenor, der ein bisschen eine Veranlagung zum Dramatischen hin hat, gut, dann will er Wagner singen.
Ja.
Dann wird er ins Wagner-Fach genommen und dann hat er wahrscheinlich auch nicht die richtige Schulung, um das auszuhalten, denn es ist eine ganz andere Tessitura, es ist eine ganz andere Lage, die der Mann da zu singen hat, als wenn er Rigoletto oder Traviata oder den Tamino oder Ottavio oder so etwas singt.
Aber trotzdem, ja? Sie haben einmal gesagt, Sie haben mit Ihrer Mozart-Technik Wagner gesungen.
Jawohl, ganz genau.
Geht das?
Das geht, weil das einfach nicht anders. Das ist eine Linie ist das nur. nicht wahr? Und bei mir war das so, wenn ich Mozart gesungen habe, meine Stimme und meine Art zu singen und meine Technik, das hat sich einfach diesem Stil angepasst.
Ja.
Ich habe ja auch eine sehr schöne Don Giovanni-Aufnahme, Gesamtaufnahme gibt es von mir auf Platte. Und wie gesagt, den Tamino habe ich bis fast Ende 70er Jahre gesungen.
Sie haben doch vor der Eröffnung in Wien, haben Sie nicht nochmal Tamino gesungen?
Ja, im Theater an der Wien.
Im Theater an der Wien.
Da waren gleich drei da, drei hintereinander, der Patzak, der Dermoder und ich. Ich habe die letzte gesungen.
Jawohl.
Nicht wahr? Und da haben die Zuschauer und die Fans haben Blumen auf die Bühne geworfen und mir wurde ein Gladiolenstrauß, der ging mir direkt aufs Auge. Ich habe drei Wochen lang so lange ein blaues Auge gehabt. Ich bin fast in die Knie gegangen.
Wo fängt für einen Tenor die Stunde der Wahrheit an? Bei welchen Rollen?
Das kommt auf die Verfassung seiner Stimme an. Das kommt darauf an, was er für eine Veranlagung hat. Wenn einer wirklich, ein wirklich geborener lyrischer Tenor ist, der gut studiert hat, dann soll der wirklich sein Fach beibehalten. Und die Stunde der Wahrheit beginnt, wenn einer, wie ich vorhin schon sagte, eine Stimme besitzt, die etwas zum Dramatischen hingeht. Und er meint, ich singe jetzt Wagner. Es gibt keine Wagner-Tenöre, ich singe Wagner. Verdiene einen Haufen Geld. Das Geld macht nämlich heute auch sehr viel aus, weil dieses Fach also wirklich überbezahlt ist. Wenn man heute einem Sänger 20.000 und 30.000 Mark am Abend gibt, dann muss man sagen, dann kann man aber was verlangen. Du. Mein Lieber, der muss aber alles, was jemals da gewesen ist, in Schatten stellen. Ne? Und dann beginnt die Stunde der Wahrheit, wenn der anfangen muss, den Lohengrin in dieser hohen Mittellage und ungefähr 20 oder 25 hohe A's zu singen.
Ja.
Ne? Und dann geht das auf die Stimmbänder. Und wenn dann die Stimme nicht frei ist und immer wieder gequetscht und immer nur mit Kraft gesungen wird, dann ist es wirklich Matthäe am letzten.
Der Siegfried, der singt so viel. Wie viele Takte singt der überhaupt schon, bevor?
Ja, nun der Siegfried, das ist eine der größten Rollen.
Ja.
Der ist sogar etwas größer als der Tristan.
Ja.
Und der Stolzing ist gar nicht so eine kleine Rolle, wie man denkt. Ich habe mal die Takte gezählt und habe ich meinen Klavierauszug binden lassen und habe das Blatt leider nicht mehr mit zurückbekommen. Der Stolzing, der singt, glaube ich, nur 200 Takte weniger als der Sax.
Mhm.
Und es sind ja oft sehr schnelle Takte auch, die also vorbeifliegen.
Aber Sie würden sagen, Erik und Lohengrin, das sind lyrische Rollen. Das hat noch nichts mit...
Nein, der Erik schon.
Ja.
Und auch den Parzival kann ein Lyrischer, der ein bisschen Tiefe hat, der kann den auch singen. Aber der Lohengrin ist für mich ein lyrischer, wirklicher Held. Diese hohen A's und das heißt der Gral und all diese A's, die vielen, die er zu singen hat, das muss Metall sein, da muss ein Kerl da sein. Da kommt doch einer, der rettet eine ganze Nation und alles und so weiter und so fort. Das kann doch nicht so ein Winzler sein, der da irgendwie etwas da herausquäkt.
Sind Sie mit Schwänen gekommen oder ohne?
Ich bin mit Schwänen, mit welche, die hinten hingeworfen wurden und so weiter und so. Alles Mögliche haben die gemacht.
Aber wir wollen was hören. Und zwar haben wir auch Rollenfotos zusammengeschnitten. Und wir möchten aus einem ganz anderen Fach nichts mit Wagner zu tun, nichts. Aber Fra Diavolo, auch das muss man singen können.
Ja.
Das hören wir jetzt.
Ein Räuberfürst zu sein. Doch muss man wohl bedenken. Rasche fliegen die Zeitung nie, hätten sie laden uns unkelos. Es drückt das Wagen hinten und der Freude folgt der Brust. Wir haben sie drohen nie, hätten sie für die Jungen uns nie. Da heißt es, dass die Liebe für die Wiege so gesehen. Als in seinen Schmerzen, ach, euer Gnade, der Herr Räuber. Es entfliehen die Zeiten, wenn sie laden uns zum Gruß. Es drückt das Wagen dicker und der Freude heute los. Wir haben sie nur geheben, wo sie wirklich um uns stehen. Da heißt es lustig, liebe Friede, die wir zu sehen. Er fiel sich und der Freude heute
das hohe C haben Sie sich eingelegt, nicht?
Ja, ja.
Sehr wirkungsvoll.
Auch, ja, oft so, dass diese Arie als Duett gemacht wird.
Ja.
Wissen Sie, weil die Tenöre sie gar nicht singen können.
Aber eins muss ich sagen, das war in 40er Jahren, glaube ich, aufgenommen, ja, in den 40er, unter Elmendorf.
Ja, ja, genau.
Und 40er Jahre.
Ja, 40er.
Und dann muss ich aber jetzt gleich dran schneiden oder dran schließen, denn wir haben eben als letztes Bild haben wir gesehen, Feuersnot.
Ja, ja.
Was Sie ja jetzt auch in München noch singen.
Ja, ja.
Auf dem Pferd, glaube ich, hereinreiten.
Auf dem Pferd komme hereinreiten. Ich
da rein. Oh, und 40 Jahre später haben wir eine Aufnahme von Peer Gynt, 81 aufgenommen. Hören wir uns doch mal zwischen den 40er Jahren und 81 diesen Peer Gynt an.
Das Gras im Saft und Blüte steht, sieht es aus, als würde es nicht gelebt.
Ja, 40 Jahre lagen dazwischen. 40 Jahre Oper, Konzert in der ganzen Welt.
In der ganzen Welt.
Wann war das? 81, glaube ich, nicht? Der Peer Gynt, diese konzertante Aufführung. Ich muss Sie was fragen, Herr Hopf. In so vielen Bühnen gesungen, wie ist Ihr Verhältnis zum Bühnenbild? Wenn Sie da hinkommen, haben das vorher nie gesehen, spielen Sie mit dem Bühnenbild, ärgert Sie meistens das Bühnenbild. Wie ist Ihr Verhältnis, auch zum Bühnenbildner?
Ich spiele und ärgere mich. Warum? Als ich zum ersten Mal an der Metropolitan den Siegfried gemacht habe und habe dann im ersten Akt gesungen, so schneidet Siegfried Schwert, da ist aus dem Amboss, wo ich draufgehaut habe, ist ungefähr eine Staubwolke rausgekommen, als ob ein Atompilz losgegangen wäre. Natürlich, wenn ein herrliches Bühnenbild da ist, dann hat man als Sänger, man wird angezogen, kann man einer sagen, man wird angezogen, man hat eine Verbindung und man hat eine Steigerung in seiner Leistung auch.
Ja.
Es hilft auf jeden Fall.
Also Oper ist besser als konzertante Aufführung.
Absolut, absolut. Ich war ja überhaupt einer der Ersten, zum Beispiel, weil heute wird doch alles italienisch gesungen. Ich habe nach dem Krieg habe ich vielleicht 100 Konzertabende gegeben, nur in italienischer Sprache.
Ja.
Konzertdirektion Hofmeister in Mannheim. Ne?
Ja.
Und dann haben wir mal gesagt, warum singst denn du italienisch? Warum singst du so? Ja, ich habe bei meinem Lehrer das nur in Oslo, wir haben nur italienisch gesungen.
Und Sie würden sagen, man soll auch die Opern in Ihrer Originalsprache, oder wie stehen Sie dazu?
Nein, also da würde ich sagen, wenn es wirklich so Sänger gäbe, wie zu meiner Zeit, Schlussnuss, Fassbänder in Baritonfach, um nur ein paar zu nennen, ne? Die Soprane alle, die es gab, und die tollen Bassisten, ne? Denn die deutsche Sprache ist auch sehr schön zu singen, weil ja zum Beispiel O wie so trügerisch ist genauso populär, mehr populär in Deutschland gewesen als viele dann La Donna in Mobile.
Ja.
Ne? Oder Lorenz zum Himmel, die Quella Pira und so weiter und so fort. Ne? Und vor allem La Bohème, wie eiskalt ist dieses Händchen, das kannte doch jeder auch. Ne?
Ja, ja.
Und so weiter. Das war eben die Tradition und das hat sich eben jetzt auch geändert. Und warum hat es sich geändert? Weil es keine deutschen Sänger mehr gibt, italienische Zunge.
Darauf kommen wir gleich zu sprechen, weil wir müssen über die Ausbildung, auch Sie als Lehrer will ich was wissen, vor allen Dingen. Aber darauf kommen wir gleich. Ich meine, wenn ich Ihr Kostümbildner wäre, würde ich mich ja etwas über Sie ärgern. Denn ich habe gehört, Sie sind vielfach mit Ihrem eigenen Kostüm gereist. Haben Sie mitgenommen? Hat man sich das denn gefallen lassen an den Bühnen?
Ja, weil ich habe einfach das andere nicht angezogen. Ich habe auch meine eigenen Perücken mitgebracht.
Ja,
ich habe 3-4 Koffer gehabt, Perückenkoffer. Und da habe ich mir meine Perücken machen lassen. Lohengrin, Siegfried, Parsifal, alles habe ich alles eigen gehabt. Zum ersten Mal, als ich an die Metropolitan kam, habe ich 3 neue Perücken dabei gehabt. Die haben sie in München gearbeitet. Und die lieferte ich beim Maskenbildner ab. Und als ich hier zurückkam, waren sie verhunzt. Da waren die alle ganz flach.
Ja.
Na? Da waren die also hingeschnickelt, keine Locke mehr, überhaupt nichts mehr. Und das Erschütternde in dieser Zeit an der Metropolitan war ja, heute ist das nicht mehr der Fall. Der Maskenbildner, Das war dem sein Privatgeschäft. Ja. Das war der reichste Mann von der Metropolitan. Wenn wir in Philadelphia gastiert haben mit Lohengrin oder Meistersinger, da hat er ein großes Fest gegeben und hat die ganze Oper eingeladen. Und das hat der bezahlt. Na? Und das ging Jahre, Jahrzehnte, ja, seitdem die Met bestand war das. Aber ich glaube, jetzt haben sie es geändert.
Dann war das also Ihre Kritik an der, an der mangelnden Qualität. Nicht von der Überzeugung, dass nur Sie das richtige Kostüm haben. Na?
Ja, vielleicht von da, von der Perücke, aber zum Beispiel im Ausland, in Italien, in Portugal, in Südamerika, in Argentinien, in Brasilien, in Mexiko, da habe ich mich auf nichts eingelassen.
Das verständlich,
ja. Gar nichts habe ich. Da habe ich einfach mein Zeug mitgebracht. Ja. Aber in Deutschland, da habe ich genau.
Nein, und Sie hatten nicht Angst, dass es stilistisch nicht zusammenpassen könnte?
Na, wenn ich im Ledergewand als Siegfried komme, das passt überall rein. Mit schönen, meine ich, habe gute Beine, nicht? War schön behaart auch und so weiter und so fort. Ne?
Ja. Und, wie war denn Ihr Verhältnis zum Publikum, lieber Herr Hopf?
Da hatte ich wirklich ein sehr großes Verhältnis. Die Leute haben mich sehr gemocht, sehr gemocht. Erstmal war ich ein Tenor im italienischen Fach. Ich habe halt ihnen, denen das gebracht, was sie wollten gern. Habe mich auch oft zum Ärger des Dirigenten zu lange auf eine hohe Note hinaufgesetzt.
Aha.
Ja. Da gab es natürlich manchmal Diskussionen darüber. Aber das Publikum hat es mir gedankt.
Ja.
Wenn Sie sich vorstellen, ich habe mit der Frau Warnay in Düsseldorf, haben wir Tiefland gemacht. Und da hatten wir 54 Vorhänge.
Oh ja.
54 Vorhänge. Und wenn wir den Ring machten, war das genauso. 50 hatten wir immer. Immer. Das Publikum hat getobt. Heute, ich habe Verehrer, die rufen mich seit, ich singe ja nicht mehr so viel oder fast gar nichts mehr, die rufen mich jede Woche an und wollen mit mir reden.
Schön. Aber Herr Hopf, Sie haben dann am Schluss irgendwann mal gesagt, jetzt fällt es Ihnen fast leichter, von der Bühne abzutreten. Das Publikum hat sich verändert. Es gibt so viel Rauditum.
Ja, ja. Zu meiner Zeit hat es das überhaupt gar nicht gegeben, dass da an der Metropolitan oder dass da einer, auch ich habe manche Aufführungen sind gestartet und der Sänger ist heißer geworden, weil er vielleicht indisponiert war. Aber es hat sich nicht kein Mensch erlaubt, ein Buh dazu geben.
Ja. Seit wann ist das überhaupt mit dem Buh?
Na, das dürfte so sagen, 25 Jahre schon so sein.
Ja. Was hat man früher getan? Hat man gepfiffen oder gezischt?
Na, gar nichts. Die Leute haben entweder nicht geklatscht.
Das ist noch schlimmer, nicht?
Ja, das finde ich viel schlimmer.
Ich auch, ja.
Oder sie haben getobt wie die Irren.
Ja.
Na, und wenn sie nicht geklatscht haben, dann wusstest du, du warst heute halt leider nicht in Form. Und
ja.
Es hat was gefehlt.
Ihr Verhältnis zum Kritiker?
Zum Kritiker habe ich überhaupt kein Verhältnis, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Diesen Schmarrn, den ich mein Leben lang da gelesen habe, zum großen Teil, also das kann ich vergessen und will es auch gar nicht wiederholen in irgendwie einer Form. Weil diese Leute waren nicht objektiv. Die haben irgendeinem Sänger, der wirklich miserabel gesungen hat, am Abend eine Bombenkritik geschrieben. Ich rede jetzt nicht von mir. Und der andere oder die Sängerin, die wirklich gut war, die wurde in den Boden verrissen. Nein, also zu meiner Zeit hatte ich zu. Und vor allem hatte ich gar keine Verbindung jemals mit einem Kritiker gehabt.
Ne? Na gut, Sie haben es auch nicht nötig gehabt und Sie haben auch Ihren Weg so gegangen. Aber hat Ihnen ein Kritiker mal geholfen? Durch eine Kritik sind Sie weitergekommen dadurch?
Nein, nein. Nicht. Ich habe zwar tolle Kritiken,
ich hab
super Kritiken.
Ja, ja.
Wenn ich jetzt, ich schreibe im Moment ein Buch und da kommen natürlich auch diese Dinge vor, aber ich habe Kritiken, wo sie mich mit Caruso vergleichen.
Schön.
Sogar im Prinzigen Theater in Tosca hat er, ich weiß, ein ganz bekannter Kritiker geschrieben, diesen Cabaretossi kann nur Caruso so gesungen haben, wie ihn im Moment Hans Hopf singt.
Sie wissen, dass Sie mich damit persönlich berühren, wenn Sie jetzt sagen Prinzregententheater, nämlich Sie haben 1946, da gleich nach dem Krieg, haben Sie Cavaradossi gesungen.
Ja, ja.
Und dass wir das jetzt gemeinsam wieder aufbauen. Und
ja.
Sie wissen doch, das Konzert, was Sie auch dafür gegeben haben, am 9. Januar 88 ist es soweit, dann eröffnen wir es wieder.
Ja, ja.
Zuerst nur die erste Stufe, wie Sie wissen, und ich hoffe, Sie dann auch zu sehen.
Nein, nein, ich habe mich sehr gefreut darüber und vor allem hänge ich hier sehr am Prinzregententheater, denn von dort ging meine Weltkarriere aus. Und dann ist noch eine ganz große Sache, und das ist bestimmt kein Schmäh, wenn ich das jetzt sage. Die Akustik im Prinzregententheater war die beste, die ich je in der Welt an einem Theater erlebt habe.
Ja.
Herrlich, und ich wünsche dem Theater alles Glück und für die Zukunft, nicht wahr? Und ich meine, da waren Sie ja nicht auch unbeteiligt, dass das alles so wieder in Schuss kam. Und das ist wirklich eine, selbst Bayreuth hat für mich nicht die Akustik wie das Prinzregententheater.
Schön.
Und ich habe da immerhin ganz schön lang da auch in Bayreuth gesungen.
Ja.
Na, und schwere Partien. Na, aber im Prinzgentheater, das lief immer wie Butter. Aber nie überakustisch.
Wie sieht der Alltag vom Kammersänger Hans Hopf aus, nachdem er nicht mehr so fest engagiert ist? Wie verläuft Ihr Tag? Ist das schwer geworden für Sie?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich habe ein paar Freunde, die sind Kollegen und sogar Berühmte, die manchmal zu mir kommen, so Hans und so weiter, wie magst du das? Ja. Und denen helfe ich.
Ja.
Na, denen helfe ich einfach. Und mit denen arbeite ich ein bisschen. Aber das ist ein Minimum. Also ich bin kein professioneller Gesanglehrer.
Lehrer.
Weil ich Gott sei Dank, ich brauche es nicht. Ich habe mir ein paar Mark erspart, ja, dass ich also in Ruhe 100 Jahre alt werden kann.
Schön. Na?
Und dann bin ich ein großer Liebhaber von Hunden.
Oh, bevor wir von Hunden, Sie mögen auch Lehrer nicht so gern, nicht? Denn wenn man so sagt, von 50 Schülern werden 49 durch Lehrer verdorben.
Ja, genau, stimmt ganz genau.
Ah.
Von 100 werden minimum 97 verdorben. Ehrlich.
Die Sendung wird gesehen, Herr Hopf. Man sieht die Sendung auch.
Ja, hoffentlich hören die das alle, nicht wahr? Und diese Burschen.
Warum, sagen Sie mal.
Wissen Sie, ich muss leider sagen, dass diese Art von Leute, das sind Verbrecher. Entschuldigen Sie das harte Wort, weil einfach Sie selber können nicht mehr singen. Also, wenn ich einen jungen Menschen habe, der vertraut mir, der hat Illusionen, der sagt, ich will zum Theater, ich will was werden. Jeder hat den Ehrgeiz, ich möchte mal so groß werden wie irgendwie ein berühmter Tenor oder Bariton, das gleich, was er ist. Ne? Er vertraut mir und ich versaue und verhunze dann diesen Mann seine Stimme, dass der in ein paar Jahren einfach einen anderen Beruf ergreifen muss. Ich habe jetzt erst wieder verschiedene junge Leute gesprochen, die haben gesagt, jedes Mal, wenn ich von meinem Gesanglehrer rausgegangen bin, war ich 8 Tage heiser. Dann haben die nur noch mehr so gesprochen. Die konnten 8 Tage kein richtiges Wort sagen. Das ist doch erschütternd, erschütternd. Es müsste eine Institution her, die wirklich, wo ein Gesanglehrer seine Prüfung vor Experten machen müsste.
Was glauben Sie, lieber Hopf, wie lange wir das versuchen, vom Deutschen Bühnenverein durchzusetzen? Das geht nicht. Bei der Gewerbefreiheit, die wir haben, ist das gesetzlich nicht durchzusetzen. Jeder Milchhändler muss eine Prüfung über Bakteriologie ablegen, damit seine Milch nicht versauert ist. Aber Stimmen darf man sauern.
Ja.
Da gibt es, ist nicht möglich. Ich habe versucht, in unserem Heft von der Deutschen Bühne mal nur zu sagen, wie viele die Prüfung nicht bestehen, wenn sie bei welchem Lehrer waren.
Das ist
ehrenrührig und wird belangt. Das darf man nicht tun. Es muss was passieren. Und darum mache ich diese Sendereihe auch sehr gerne mit Ihren Kollegen und mit Ihnen vor allem, um zu hören, was muss sich denn ändern an der Ausbildung.
Und es ist ja auch so, dass zum Beispiel die Leute, die an den Musikhochschulen studieren, dann sind sie fertig, sind sie 4 Jahre dort und dann sind Prüfungen, schauen wir mal, von 150, 160 Leute und keiner kann eigentlich richtig singen. Keiner kann richtig singen.
Also Sie meinen, unser Nachwuchs, um unseren Nachwuchs ist es nicht gut bestellt?
Nein, es gibt genug Sänger. Also das ist der größte Krampf des Jahrhunderts, wenn einer sagt, es gibt halt heute keine Sänger mehr. Es gibt genauso viel Sänger. Im Gegenteil, es gibt sogar viel, viel mehr Sänger. Denn die ganze Welt kommt doch nach Deutschland, um hier in diesem Opernland singen zu lernen und zu arbeiten und so weiter. Also es gibt genug Sänger. Es gibt genug Sänger. Und Kunst ist international. Das ist ja wurscht, was das für ein Landsmann ist und wo der herkommt. Aber ich muss sagen, die Amerikaner sind viel besser ausgebildet als unsere deutschen Sänger.
Ich komme gleich nochmal darauf zurück, denn wir müssen eine Wagner-Rolle von Ihnen hören. Wir müssen etwas hören, den Siegfried, und wir haben was zusammengestellt mit Rollenfotos von Ihnen, die Sie gesungen haben, und zwar das Wagner-Fach. Und ich glaube, es ist der Siegfried, den wir jetzt hören können.
Es muss zerspringen. So sprein und schuf ich die scharfe Pracht. Im Tiegel brat ich die Sperre. Doch
Ja, ich wollte das nicht unterbrechen durch Kommentare. Es waren fast alle Ihre Wagner-Rollen, nicht?
Ja.
Erinnern Sie sich einiger?
Ja, ja, natürlich, an jede, ganz genau. Denn es ist ja so gewesen immer, dass ich, wenn ich an einem Theater engagiert war, zum Beispiel an der Met war ich immer 3-4 Monate.
Ja.
Ne? Und in Buenos Aires war ich 2 Monate. Ne? In Rio de Janeiro, da habe ich mal eine Sache gemacht. Da habe ich den Tamino gesungen, da hätten sie einen Tenor gebraucht, den lyrischen.
Ja.
Und da habe ich den Max gesungen, da hätten sie einen Jugendlichen gebraucht. Und daher habe ich den Tannhäuser gesungen, da hätten sie einen Heldentenor gebraucht. Das habe ich alles zusammen gemacht.
Ja.
Alles zusammen gesungen, nein. Und dann ist mir natürlich oft passiert, wenn ich Siegfried gesungen habe und habe gesagt, so schneidet Siegfried Schwert, habe auf den Amboss gehauen. Und wenn ich mein eigenes Notung nicht dabei hatte, hat sich das abgebogen, war das gleich im rechten Winkel. Musste mich gleich rumdrehen, schnell wieder ist Gron machen und so hinaus und dann abgehen.
Gibt es Notung so noch?
Notung habe ich. Ich habe mein eigenes Notung, ich habe mein Hörnchen, ich habe also alles. Das ist im Übrigen versteigert worden fürs Prinzregententheater. Dieses Hörnchen. Und das eigene das Lohengrin-Kostüm habe ich noch ganz.
Ja.
Meine Jungs, die haben mit dem Helm gespielt. Aber mein Notung hängt an einem schönen Platz direkt in meinem.
Habe ich eben richtig gesehen, war das der junge Fischer Dieskau? Was war das? Tannhäuser?
Ja, das war Tannhäuser. War mein erster Tannhäuser. Nicht nur im Prinzregententheater, mit Fischer Dieskau. Und dann haben wir auch eine wunderschöne Produktion gemacht auf Schallplatten da. Und das ist heute die meistverkaufte Tannhäuser-Produktion, die es überhaupt gibt.
Herr Hopf, ich muss mit Ihnen noch mal über die Ausbildung reden. Sie haben mal gesagt, stehen Sie dazu, die sollen sich erst mal 5-6 Jahre in der Provinz rumschlagen, bevor sie an ein großes Haus kommen. Sind Sie heute noch der Meinung?
Absolut, absolut. Schauen Sie, es ist doch so, die großen Theater, heute nur erste Leute, die Vreni und die berühmten Tenöre, die es heute gibt, auftreten und so weiter und so fort. Die kommen nicht, um vielleicht mit einem Anfänger da 4 Wochen lang zu probieren. Nein, du musst in die Provinz, du musst von der Pike auf anfangen zu singen. Vor allem, man muss sich mit den lyrischen Partien rumquälen, die oft diesen Sängern schwerer fallen als eine dramatische.
Ja.
Weil da können sie losbrüllen und brüllen und brüllen. Aber da müssen sie Piano, Mezzavoce, Schönheit an Stimme verkaufen. Und singen ist Schönheit. Schön muss die Stimme sein. Nicht so groß, nicht super groß, natürlich auch nicht zu klein. Aber immer die Schönheit ist das Wesentlichste, was es überhaupt an einer Stimme gibt. Dann plötzlich sprichst du das Publikum an, dann hast eine schöne Dynamik und eine wunderbare Phrasierung und dann kannst du singen, was du willst und magst und die Leute umarmen dich und schreien und brüllen und werden verrückt.
Ja.
Wirklich.
Also Sie sind, um das zu wiederholen, immer vom Oberklang aufgegangen.
Nur.
Immer vom Oberklang.
Immer Oberklang.
Ja.
Oberklang, sonst
geht
nichts.
Wenn nun aber eine Rolle da ist, wo verlangt wird, dass der nicht schön singt.
Das kann man auch mit dieser Technik.
Das wollte ich gerne wissen.
Das kann man auch mit dieser Technik machen.
Ja.
Da kann man die Stimme schon verstellen. Man kann sie am richtigen Platz lassen, aber sie eben hässlich machen dann.
Und Sie meinen, darum sollen die jungen Kollegen in der Provinz sein, man lernt dort Repertoire richtig?
Erstens mal.
Und man lernt die Standfestigkeit. Wie soll ich's?
Bis ich an die Dresdner Staatsoper kam, habe ich ungefähr 35 bis 36 erste Partien im Repertoire gehabt. Ich wurde dort, habe dort vorgesungen, ja vorgesungen, weil sie sagen, Rosenkavalier, ich habe vorgesungen die Stretter und habe vorgesungen Aida. Bums, hatte ich einen 3-Jahren-Vertrag.
Ja.
Am anderen Tag rufen die mich an, Hopf, können Sie nicht Bohem singen? So, ja, aber natürlich, habe ich ja gesungen, habe mit der Cepodare Bohem gesungen.
Na, und?
Habe ich einen 5-Jahres-Vertrag gehabt. Und nochmal 10.000 Mark mehr und so weiter und so fort. Und so hat sich das gesteigert.
Aber als Lehre würden Sie sagen oder weitergeben, anfangen kann nie schaden, lyrisch anfangen und dann erst zum Dramatischen kommen.
Und Sie werden, wenn Sie von meinen Schallplatten, wenn Sie da eine Serie sich mal anhören, ich singe alle Piano und Mezzavoce, die der Richard Wagner geschrieben hat, die sind alle drin. Und der Richard Wagner hat bestimmt noch schönere Mezzavoce-Stellen geschrieben als der Verdi. Glauben Sie mir das. Denn ich habe den ganzen Verdi und den ganzen Puccini gesungen. Und wenn das verkauft wird, oft haben Zeitungen geschrieben, so Kritiker, die nichts verstanden haben, haben gesagt, heute hat er sich wieder geschont, weil ich besonders diese Piano-Mezzavoce-Stellen herausgehoben habe. Ne?
Ja. Lieber Hopf, ich freue mich, unsere Sendezeit geht zu Ende, aber ich freue mich.
Schade, wir könnten noch so viel überreden. Vor allem, wir haben vielleicht erst 2% von dem, was ich erzählen könnte.
Machen noch weitere Sendungen, Dinge. Müssen wir fortsetzen. Na? Herr Hopfen, dann folgendes, auch Südamerika, was Sie dort alles erlebt haben, ich kenne Ihre Biografie. Aber nun eins möchte ich noch gerne wissen, und das freue ich mich. Sie wissen, ich habe diese Münchner Singschule seit ein paar Jahren eingerichtet. Ja. Dass Sie das jetzt weitergeben, und zwar, Sie wissen, dass ich die Münchner Kammersänger eingeladen habe, das weiterzugeben. Und das ist doch auch für Sie erfreulich, jedes Jahr zu den Festspielen den jungen Kollegen das weiterzugeben. Ja. Ist das für Sie positiv, diese Einrichtung?
Es ist positiv. Bloß würde ich sagen, keinen über 30 Jahre mehr.
Aha.
Ja. Keinen mehr über 30 Jahre. Und vor allem keinem, der dann schreibt, ich habe in Boston studiert, ich habe in Mailand studiert, ich habe in London studiert, der hat schon 5 Sachen studiert und da war ich auf Tournee und da war ich auf Tournee. Was soll das? Das sind alles verkrachte Existenzen, alles versungene Sänger. Und ich gebe mir immer eine Mühe. Ich bin keiner, der sich hinsetzt und eine Zigarette raucht und den zuhört und sagt mir, ja, da muss mal ein bisschen oder da ein bisschen, nimm mal ein bisschen mehr Luft. Nein, ich gebe mir, ich muss Ihnen sagen, Herr Professor, ich gebe mir eine Mühe, als wären das meine eigenen Kinder. 4 Wochen lang. Ja. Und ich, das Wesentliche ist, ich singe das Falsche vor, wie es falsch macht, und sing's ihm richtig vor. Und erklär's ihm noch dann ganz genau. Und das gehört dazu. Nicht bloß, dass ich sage, hör mal, das ist nicht ihn, da musst du ein bisschen höher denken oder ein bisschen mehr drücken oder so. Nein, der Sänger muss genau hören, wie es sein soll. Und wenn da ein Lehrer da ist, der das auch kann. Dann habe ich doch eine ganz andere Verbindung. Fürs Lernen und fürs Empfinden. Er muss es ja in seinen Körper bekommen. Der kann das Hirn wird mit der Zeit ausgeschaltet. Der macht nur noch mehr Dynamik und Bögen und Linien in seinen Singen und Freude und Leid und das muss alles rauskommen.
Wissen Sie, was ich mir wünsche? Ich habe jetzt schon, glaube ich, 10 Sendungen gemacht mit verehrten Kollegen von Ihnen und ich habe das fast immer dasselbe gefragt. Ich möchte so gerne einmal zusammenschneiden, was die Kollegen zum selben Punkt Verschiedenes, aber auch Gleiches gesagt haben und darin sehe ich auch den pädagogischen Zweck dieser Sendung. Ja. Aber eine Schlussgeschichte. Stimmt das, dass Sie im Prinzregententheater einmal gesungen haben, ist die Soufflöse eingeschlafen?
Ja.
Und was haben Sie getan?
Na, das war ja furchtbar mit dem Arbeitsbusch, das war Salome.
Ja.
Wissen Sie, wir sind kaum aufgetreten, der Page, da fängt zu schmeißen an und so weiter und so fort. Und alles ging durcheinander. Ne? Und der Knabberschwäch hat mich gesagt, was ist denn heute oben schon wieder los? Hat der von unten rauf gerufen. Und ich war Gott sei Dank sicher und habe immer versucht, wieder etwas einzurenken. Und dann habe ich eine Wut gekriegt, bin ich vorgegangen, habe mit dem Fuß aufgestampft, 2-, 3-mal, 4-mal zu der Soufflöse gesagt, zum Herrgott, Donnerwetter, ganz laut, geben Sie doch jetzt endlich mal was rauf. Da hat hinter meiner Frau eine gesagt, der Tenor, der gehört getötet.
Aber Sie haben es während einer Vorstellung
gesagt. Bin da vorgegangen, während der Vorstellung, habe mit dem Fuß aufgestanden, habe gesagt, zum Donnerwetter, geben Sie doch jetzt endlich mal was rauf.
Theater.
Dann ist sie aufgewacht.
Theater, sie ist aufgewacht. Herr Kammersänger, Dankeschön. Wir haben uns gefreut, dass Sie gekommen sind.
Es war mir ein großes Vergnügen selber, ein bisschen über diese Dinge zu reden und ein bisschen was loszubringen.
Dankeschön.
Was mich bewegt.